Es ist Mitte März. Ich habe meinen Serienbesen eingepackt und bin ins Streamgestöber-Studio gekommen in Berlin. Mein Name ist Jenny Jecke. Herzlich willkommen hier zu Streamgestöber, einer neuen Folge. Ich bin nicht allein im Studio, denn ich habe bei weitem nicht genug Serien geschaut, um allein über das komplette erste Quartal im Serienbereich 2026 zu sprechen, sondern mir gegenüber sitzt Serienputzmann Max Wieseler. Hallo Max.
Hallo. Es war auf jeden Fall ein Sprint jetzt. Bis zum Podcast hatte ich mir eigentlich vorgenommen, noch so alle für mich relevanten Serien noch schauen zu wollen oder mal reingeschaut haben zu wollen. War eine intensive Woche. Ich habe aber nicht alles geschafft.
Aber wir haben, glaube ich, gemeinsam recht viel geschaut. Wie gesagt, wir haben hier scheint schon die Sonne. Die eisglatten Berlin-Tage sind weit hinter uns und es ist Zeit für uns zurückzublicken auf die ersten Serien-Highlights und Lowlights und Me-Lights dieses Jahres hier bei Streamgestöber. Dazu lade ich euch recht herzlich ein und viel Spaß damit. Max, kannst du ganz kurz, bevor wir tiefer einsteigen, sagen, wie wir das aufgeteilt haben?
Wir haben das aufgeteilt in Highlights und Lowlights, genau. Also zuerst wollen wir einmal auf unsere persönlichen Highlights heute gucken. Dann schauen wir, was hat denn die Moviepilot-Community so gesagt zu den Serien, die dieses Jahr neu gekommen sind. Da gucken wir auf die bestbewerteten und auf die bisher am schlechtesten bewerteten Serien. Dann reden wir auch über unsere persönlichen Enttäuschungen, falls es welche gab. Und dann gibt es zum Schluss vielleicht noch ein paar Geheimtipps, Überraschungen, die vielleicht jetzt nicht ganz an der Spitze gelandet sind, aber die noch erwähnenswert sind.
Und wir reden natürlich nur über Serien, die schon offiziell einen deutschen Start
dieses
Jahr hatten. Also noch nicht Serien, die zum Beispiel, vielleicht habe ich da auch eine, die ich noch irgendwie weinend erwähnen muss, bei Peacock in den USA angelaufen sind, aber noch lange nicht in Deutschland gestartet sind. Sondern es geht nur um Serien, die ihr jetzt schon in Deutschland schauen
könnt. Muss ich wieder eine wegstreichen?
Ja. Nein, du kannst sie ja erwähnen, aber das ist dann also das ist unser Fokus. Aber bevor wir darin tiefer einsteigen, haben wir noch ein paar kurze Worte von unserem Sponsor für euch.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV-App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Max, ich habe mir neulich den letzten Podcast angehört, um mich seelisch und moralisch darauf vorzubereiten, was wir jetzt hier gleich machen. Und meine erste Frage ist deshalb, wie weit bist du mit The Wire gekommen? Du hast nämlich damals gesagt, dass du einen Rewatch von The Wire machst.
Ja, ich teile mir das ein. Ich habe es bis Staffel, also drei Staffeln habe ich geschafft. Zwei Staffeln habe ich noch offen. Ich hoffe, ich hatte nicht letztes Jahr schon zwei Staffeln offen.
Ich weiß gar nicht mehr, ob du so ins Detail gegangen bist, weil letztes Mal haben wir darüber gesprochen und dieses Jahr finde ich das auch nochmal eine wichtige Frage, wie eigentlich, bevor wir weitermachen, unser Serienkonsum dieses Jahr so aussieht. Mhm. Ich habe letztes Jahr viel gerewatcht, dieses Jahr habe ich glaube ich nur angefangen mit Golden Girls, weil das der Mario ja auch hier im Podcast empfohlen hat, das läuft bei Disney+. Ansonsten habe ich glaube ich überwiegend neue Serien geschaut, muss aber sagen, dass ich bei vielen schnell auch wieder abgebrochen habe. Also viel konnte meine Aufmerksamkeit nicht fesseln über, sage ich mal, mehr als 5 oder 6 Folgen hinaus. Mhm. Vielleicht macht sich das auch bei meinen Empfehlungen hier bemerkbar. Wie ist es bei dir so, der Serienkonsum im Q1, wie wir in unserer Firma sagen würden?
Also ich habe jetzt, wenn ich hochrechne, habe ich jetzt bis Ende März schon so 70 Serienstaffeln geguckt. Auch ein paar Rewatches dabei. Ich habe dieses Jahr endlich mal, 12 Jahre hat es mich gebraucht, Halt and Catch Fire zu gucken. Auch direkt alle 4 Staffeln am Stück geguckt. War sehr schön.
Ein tolles Intro. Daran erinnere ich mich immer wieder gern. Und an Lee Pace.
Ja, ja. Und ich warte natürlich immer noch ungeduldig aktuell, weil ich ja eigentlich letztes Jahr angefangen habe oder vorletztes Jahr It's Always Sunny in Philadelphia zu schauen. Und es gibt die immer noch nicht zu streamen.
Die 17 Staffeln? 18 Staffeln?
18 Staffeln, ja, irgendwie so. Also mir fehlen noch 3 Staffeln und ich brauche jetzt endlich mal einen Streamingdienst, der bitte die Serie wieder ins Programm nimmt.
Du hast 15 Staffeln von der Serie geschaut?
Ja, das geht ja schnell, ne? Haben ja manchmal nur so 10 Folgen.
Ach so, ich dachte, das ist so eine 22-Folgen-Serie.
Nee, und die neueren Staffeln haben, glaube ich, so eine 8 Folgen, also... Geht okay. Schnell.
Naja, also das ist so eine Serie, die ich noch ehrlich gesagt vor mir herschiebe, weil das so ein großes Commitment ist.
Ja.
So eine lange Serie. Ich habe ja schon Probleme mit Serien, die schon 3 Staffeln lang sind.
Das war meine Sportserie. Die habe ich dann immer beim Sport auf dem Gerät hier mein Handy, mein Smartphone dahingestellt und dann nebenbei geguckt. Und das bringt ja schon das Blut in Wallung, das zu gucken. Und dann läuft man auch schneller, glaube ich. Behaupte ich jetzt mal.
Vielleicht muss ich das auch mit Golden Girls machen.
Ja, einmal mal beim Fahrradfahren.
Bringt ihm mein Blut auch in Wallung. Kommen wir aber zu diesem Jahr. Wir wollen erstmal einsteigen mit unserem persönlichen, absoluten Top-Favoriten. Ich habe das Gefühl, die ein oder andere Serie haben wir vielleicht davon auch schon in vergangenen Podcasts hier in diesem Jahr erwähnt. Fang du doch mal an. Was ist, wenn du jetzt sagen würdest, von allen Serien, über die wir jetzt im Laufe dieses Podcasts erwähnen würden, die du in diesem Jahr neu geschaut hast, die neu gestartet sind, was ist deine liebste Serie, Max?
The Pitt. Da kommt bisher noch nichts dran vorbei. Ist immer noch auf Platz 1 bei mir aktuell. Die läuft bei HBO Max. Da haben wir auch schon im HBO Max Podcast drüber gesprochen. Ja, meine Top 9, also meine Top-Liste der neuen Serien dieses Jahr, die ist bisher noch nicht so vielfältig, was Streaming-Dienste angeht. Also es ist sehr HBO Max-lastig tatsächlich.
Ja, The Pitt, falls ihr das noch nicht kennt, Krankenhausserie, ist so ein bisschen an auch Emergency Room aus den 90ern angelehnt, unter anderem dank des Hauptdarstellers Noah Wiley. Aber man muss nicht Emergency Room gesehen haben. Es ist eine neue Story, spielt in Pittsburgh in einem Krankenhaus, das den Titel The Pitt trägt, speziell auch die Notaufnahme von dem Krankenhaus. Noah Wiley ist quasi der Oberarzt und ist quasi ist es wirklich genau Echtzeit? Eigentlich schon. Es ist schon so ein bisschen wie 24 damals.
Es ist quasi Echtzeit. Also die Folgen gehen nicht 60 Minuten, aber 15 Stunden lang arbeiten die und es sind 15 Folgen.
Ja, also jede Staffel eine Schicht.
Jede Folge.
Oder
jede Folge eine Stunde. Genau,
genau
jede Staffel eine Schicht.
Ja. Und zwischen der ersten und der zweiten Staffel gibt es einen Zeitsprung,
genau.
Einen größeren. Und ist ein bisschen Stressserie, würde ich sagen. Weil für mich ist es, glaube ich, auch... wenn ich jetzt mal meine Liste anschaue, es gibt nur eine Serie, da habe ich noch nicht alles von gesehen, deswegen kann ich es nicht auf Platz 1 packen. Aber das, was ich von The Pitt bisher gesehen habe, und das ist, glaube ich, die ganze erste Staffel und Teile der zweiten, ist, würde ich auch sagen, qualitativ die beste Serie auf der Liste hier, ist für mich schon so die besonderste, um das mal mit ganz schlimmem Ausdruck zu formulieren, Serie, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe, weil ein Seriengeschäft ist ja eher so Richtung großer Aufwand, Franchising, Effekte, bliblablub bewegt. Und Pitt ist einfach wieder zurück zu, wir schauen Leuten bei der Arbeit zu und lernen dadurch ein großes Ensemble kennen. Ich habe so einen kleinen Krankenhausfetisch sowieso. Wenn jemand intubiert wird, dann in der Serie, nicht in echt. Dann, das ist wie wenn Spider-Man sich durch Hochhausschluchten schlingt. Also das ist für mich sozusagen das echte Spektakel. Da war ich sofort gefangen. Wie würdest du in einem Satz den Reiz von The Pitt für Menschen erklären, die noch nie The Pitt geschaut haben?
Das ist schwierig. Also es ist auf jeden Fall auch harter Tobak, das muss man sagen. Selbst ich gucke manchmal weg. Aber es ist einfach auch sehr so ein allumfassender Blick. Dadurch, dass es so viele verschiedene Patientengeschichten gibt, die in der Serie aufgegriffen werden, werden auch so verschiedene gesellschaftliche, politische Themen angesprochen. So wie zum Beispiel sowas wie Eis, das in der zweiten Staffel irgendwie thematisiert wird, womit ich auch gar nicht so gerechnet habe. Also die Serie hat einfach, macht so ein, dieser Mikrokosmos, Notaufnahme, und da passiert einfach so viel, was man lernt, auch über das Gesundheitssystem in den USA, was da alles schiefläuft. Und die Charaktere, die wachsen einem so über so eine Schicht hinweg auch so ans Herz. Du hast dann halt auch welche, die treten so ihre erste Schicht an, die sind total so blauäugig und naiv, gehen sie da rein, und dann werden die so im Verlauf dieser 15-Stunden-Schicht gebrochen und neu zusammengesetzt und wachsen über sich hinaus. Das ist einfach sehr, sehr schön, irgendwie so mit anzugucken auch.
Max mag, wenn Menschen gebrochen werden. Zitat, sehr, sehr schön, sowas auch mit anzuschauen. Stimme ich zu, ging mir ähnlich. Wenn ihr es cozier mögt, dann würde ich euch eine andere Serie bei HBO Max empfehlen. Und zwar A Night of the Seven Kingdoms. Da hatten wir schon zwei Kurzfolgen dazu. Die neueste Game of Thrones Serie, 6 Episoden, 30 bis 40 Minuten lang, kann man wirklich sehr schnell runterschauen. Und ist, ich glaube, wir haben schon sehr viel über die Serie gesprochen. Ist für mich aber einfach so cozy Sonntagsprogramm, wo vielleicht ein Schädel eingeschlagen wird oder ein Finger gebrochen wird. Kann passieren, aber es ist nicht im Entferntesten vergleichbar, sage ich mal, mit dem in Anführungszeichen Miserabilismus, den manche Game of Thrones Folgen produzieren, sondern es geht wirklich um ums Freundschaft über alle Standesgrenzen hinweg. Es geht um Pferde und Ritter. Und Hirschgeweihe und Trinker
und Dreck.
Und das ist einfach, selbst wenn ihr noch nie eine Game of Thrones Serie gesehen habt, würde ich euch A Night of the Seven Kingdoms empfehlen. Vor allem, wenn ihr mal dachtet, das wird euch vielleicht zu brutal oder zu groß, da einzusteigen, ne, in dieses Universum. A Night of the Seven Kingdoms hat eine sehr niedrige Hürde für den Einstieg. Man muss nichts über diese ganze Welt wissen und wird trotzdem Spaß haben. Und es ist irgendwie auch viel gut Ritter-Abenteuer-Vibes.
Und man kann sie auch so an so einem Sonntagnachmittag eigentlich komplett gucken, weil sie geht ja nur 3 Stunden. Also die Folgen, 6 Folgen, 30 Minuten, manche glaube ich ein bisschen weniger. Also kann man schnell durchschauen.
Ja. Auf jeden Fall schaut das. Wir haben aber nicht nur HBO Max-Serien hier, glaube ich. Max, was wäre denn dein nächster Tipp? Eine HBO Max-Serie? Sonst mache ich weiter.
Night of the Seven Kings war bei mir Platz 3, auf meinem Platz 2 wäre eine HBO Max Serie gewesen tatsächlich, ja.
Soll ich kurz weitermachen?
Ich kann sie auch kurz erwähnen, du hast sie eben schon erwähnt, es ist Heated Rivalry.
Okay, Heated Rivalry.
Es ist kein HBO Max Original, es ist nämlich eine Crave-Serie aus Kanada.
Endlich erwähnen wir mal Crave hier. Genau. Da hatten wir auch eine Kurzfolge zu, wo Joanna erklärt hat, was die Serie so toll macht. Was würdest du sagen, ist für dich so der Hauptgrund, Heated Rivalry zu schauen? Und sag nicht das, was ich denke, was du sagen möchtest.
Das Rumgepimper, meinst du?
Das Wort hätte ich zumindest nicht verwendet.
Das Geschnacksel? Das Kuscheln? Nein, die geht einfach so ans Herz. Ja, die ist halt schon sehr edgy, was so die Darstellung von den Sexszenen und der Begierde dieser zwei jungen Männer angeht. Aber trotzdem geht sie einfach so schön ans Herz und ist eine so eine schöne Romantikserie. Es ist so Heartstopper, aber halt ein paar FSK-Stufen höher.
Okay. Ich bin bei Heated Rivalry noch nicht ganz so weit gekommen.
Sogar meine Mama liebt es. Hatte mit ihr telefoniert. Sie hat jetzt die letzten 2 Folgen gesehen. Sie ist hin und weg.
Okay, gut. Also das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Das ist für mich das Siegel des Vertrauens.
Meine ganze Familie liebt Heated Rivalry, von daher.
Schaut Heated Rivalry bei HBO Max. So, ich sage jetzt mal eine andere Serie, die ist nicht bei HBO Max. Die habe ich noch nicht fertig geschaut, aber ich sage mal, es ist für mich nicht die beste Serie, aber sie hat mich irgendwie positiv überrascht, weil die stammt von Ryan Murphy. Und es geht um Love Story bei Disney+.
Ein Glück, es ist nicht die andere.
Die kommt auch noch. Die werde ich noch erwähnen, glaube ich. Love Story bei Disney+. Weiß gar nicht, ist die schon fertig? Ich habe die ersten 5, 6 Folgen geschaut. Fand ich bisher ziemlich gut. Es geht um John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette, seine Lebenspartnerin, also den Sohn von JFK, dem ermordeten US-Präsidenten, der in den 90ern und späten 80ern, 90ern halt wirklich so eine so eine Gossip, ein Gossip-Star im Grunde wurde. Also er hat jetzt gar nicht irgendwie politisch oder wirtschaftlich wirklich viel geleistet.
Nee, er war People's Sexiest Man Alive in den 80ern einmal.
Und er hatte ein Magazin namens George.
Ja.
So, aber vor allem, und das weiß ich auch noch, das habe ich auch mitbekommen als Kind, ne, dass der irgendwie so bei diesen Klatsch-Sendungen bei RTL oder so ein Thema war. Vor allem war er eben in den Klatschspalten durch seine Beziehungen, zum Beispiel zu Daryl Hannah und so weiter, und hatte halt ein tragisches Ende. Daran erinnere ich mich auch noch an die Nachricht von seinem Tod und ihrem Tod, wobei sie immer so die Frau, die auch da war, war in den Nachrichten.
Ist übrigens kein Spoiler.
Kein Spoiler. die Serie fängt ja schon damit an, dass sie in das Flugzeug steigen, was ihr Ende heraufbeschwören wird. Und was mir gefallen hat an der Serie ist erstens das Casting, die Mode, die Musik, diese 90er-Jahre-Vibes, die Hunde, die drinnen vorkommen. Ja. Und vor allem die Schwester von ihm, die von einer der Töchter von Meryl Streep gespielt wird.
Ja, eine von den Gammas.
Genau, die kann ich auch nicht auseinanderhalten. Aber die war die,
ich glaube, Grace ist es.
Die Mammy Grace, ich weiß es nicht.
Eine von den beiden, ja.
Nein, also das ist jetzt eine Serie, wo ich nicht sagen würde, die ist jetzt dramaturgische Meisterleistung oder so, sondern eine Serie, die, wo ich mich irgendwie nostalgisch gut gefühlt habe, die zu schauen, obwohl ich Menschen zuschaue, die Probleme haben, vor allem mit der Öffentlichkeit, in der sie stehen. Und natürlich auch Beziehungsprobleme, Probleme mit ihrem Erbe. Das ist auch alles spannend, aber vor allem habe ich das wegen der Needle Drops und der Mode geschaut. Wie geht's dir mit Love Story bei Disney Plus?
Ich finde sie auch sehr stark. Ich hätte sie später noch als Überraschung, weil sie mich sehr überrascht hat, weil Ryan Murphy Serien ja in den letzten Jahren ein bisschen schwächer geworden sind, manchmal auch nicht so einen guten Ruf haben. Ich habe Orts Fair komplett geschaut, die erste Staffel. Ja, dafür kriege ich irgendwie eine Ehrenmedaille, bitte. Hier ist er aber nur als Produzent beteiligt, also er hat da nichts geschrieben, nichts inszeniert. Vielleicht ist sie auch deswegen so richtig gut.
Wir können euch beruhigen. Ryan Murphy hat nur ganz wenig daran gemacht.
Genau. Er war wahrscheinlich nur für das Casting verantwortlich. Aber halt auch Sarah Pidgeon als Hauptdarstellerin, als Carol Bassett, ganz, ganz fantastisch. Es gibt dann später noch, ich glaube Folge 8 oder so, ist es, das ist wie so ein Kammerspiel, was komplett in dem Apartment von den beiden in Tribeca spielt, wo dann so diese ganzen Probleme dieser, eigentlich die Liebe zwischen den beiden ist ja eigentlich so aufrichtig und ernst, und aber die wird halt so von außen immer zerstört. Also es ist eigentlich nur diese alles von seiner Außenwelt, was diese Beziehung so langsam zerbröckeln lässt zwischen den beiden. Das finde ich sehr interessant.
Was waren denn noch andere Highlights für dich, die nicht bei der HBO Max waren? Vielleicht bei HBO Max, wenn es sein muss, lasse ich auch HBO Max hier hinzu. Es waren ja erst drei, die wir genannt haben.
Bei meinen Top-Serien habe ich jetzt nichts mehr dabei. Ich habe sonst später noch so ein paar Empfehlungen dabei. Ich hatte noch eine Serie, die wäre bei mir in der Top-Liste. Sie startet aber nämlich erst im April. Aber ich erwähne sie trotzdem. Und sie heißt Only Margot. Die startet bei Apple TV.
Ist das die mit Elle Fanning?
Genau, mit Elle Fanning und
so
Michelle Pfeiffer.
Titel, ne?
Genau, Margot's Got Money Trouble ist in der Originaltitel.
Ja, da freue ich mich auch drauf.
Die ist sehr, sehr schön, die Serie. Wholesome Familienserie, so ein bisschen chaotisch. Nick Offerman als Papa von Elle Fanning, ein Wrestler. Ihre Mutter ist Michelle Pfeiffer, und dann spielt auch noch Nicole Kidman mit als Wrestlerin / Anwältin. Also zwei super Standbeine, die sie hat, berufliche Standbeine, die sie hat in der Serie. Genau, und die Serie ist von David E. Kelly, was übrigens sehr interessant ist, der Ex-Mann von Michelle Pfeiffer. Das erste Mal, glaube ich, dass die beiden zusammenarbeiten.
Ein würdiger Nachfolger für Elle Fanning von The Great, was man, glaube ich, immer noch bei Netflix streamen kann, oder was ich auf jeden Fall Weihnachten bei Netflix gestreamt habe.
Ja, ist auf jeden Fall anders, aber The Great muss man sowieso gucken.
Ja, ne? Schaut The Great. Und die heißt nochmal Only Margot auf Deutsch?
Genau, nicht Margot's Got Money Troubles, sondern Only Margot. Das Only wegen OnlyFans spielt da eine Rolle.
Ah, und bei das
Apple TV.
Apple TV.
Genau.
Was hast du noch?
Soll ich jetzt mal in die Staffeln reingehen?
Ja, tu es.
Noch ein paar gute Staffeln. Ich sage jetzt nicht The Pitt Staffel 2. Die habe ich auch schon komplett gesehen. Die ist fantastisch für mich. Also genauso bewertet wie die erste Staffel, von daher. One Piece Staffel 2 ist bei mir noch ganz weit oben, weil ich hatte unglaublich viel Spaß. Die ist jetzt gerade erst im März rausgekommen. 8 neue Folgen von der Strohhutbande. Und es ist eine ganz, ganz tolle Anime-Adaption. Ich habe mit Jan Felix ja auch einen Podcast dazu gemacht, da könnt ihr noch ein bisschen mehr reinhören, aber ich mag
in Winterzeiten nicht so viel gerne düstere, lahme Drama- und Crime- und Thriller-Serien schauen. Deswegen war das endlich mal eine Serie von Netflix, wo ich so richtig gebannt und mit einem fetten Grinsen im Gesicht vorm Fernseher gesessen habe. Und dafür liebe ich sie.
Ich mochte die erste Staffel oder ich fand sie nicht schlimm, sag ich mir so. Steigert sie sich nochmal? Also ist es dasselbe nochmal in der zweiten Staffel?
Nee, es ist von allem mehr.
Okay, gut.
Also nicht mehr vom schlechten Look. Aber
genau, der Look, der, mit dem werde ich noch nicht ganz warm, aber vielleicht schaue ich da mal rein.
Ja, sie ist noch herzlicher, noch mehr Abgedrehtheit. Ja.
Was ist dein nächster Tipp?
For All Mankind Staffel 5.
Hast du schon komplett durchgeschaut?
Nee, fast komplett die fünfte Staffel. Und ist auch wieder ein Traum. Dort ist ja auch gerade mit Matthias ein Podcast zu For All Mankind. Lege ich euch auch nochmal ans Herz oder ans Ohr. Hört da gerne mal rein. Ganz fantastisch. Ich liebe das einfach, wie die Serie sich halt immer weiterentwickelt und möchte einfach sofort die nächsten drei Staffeln sehen, weil ich wissen will, wie sieht denn diese Zukunft von For All Mankind aus in unserer Gegenwart?
Und wie sieht das Old-Age-Make-up von Joel Kinnaman in der fünften Staffel aus?
Sehr old.
Okay. Bin gespannt.
Reden kann wir nicht ich, zu viel über sein Old-Age-Make-up.
Kann ich. Das ist nämlich einer der Hauptgründe, die Serie zu schauen. Ich mochte die auch sehr, aber ich freue mich immer, dass sie ihn so zwanghaft in der Serie halten, weil den mochte ich ja am Anfang gar nicht und dann wächst er einem so ans Herz.
Jede Staffel denke ich mir, das ist jetzt die letzte.
Genau, und dann ist er immer noch da und ich finde das aber gut so. Ja. Ich will ja auch weiter mit ihm schauen.
Und es ist einfach so, diese Figuren, man hat ja so mehrere Generationen, jetzt mittlerweile rückt schon so die dritte Figurengeneration langsam in den Fokus, irgendwie so das Mars-Baby aus Staffel 3, das ist jetzt halt mittlerweile auch, macht den Schulabschluss und wird so ein bisschen zum Hauptcharakter und das ist einfach
das
schön,
Mars-Baby
dass man...
Das Mars-Baby aus Staffel 3.
Alex Baldwin ist das Mars-Baby.
Je weniger Kontext man hat, desto besser.
Er ist der erste echte Marsianer.
Was hast du noch?
Daredevil Born Again Staffel 2, ganz frisch, da habe ich auch schon ein paar Folgen geschaut, noch nicht alles, aber die knallt.
Die mussten sie nicht nochmal komplett neu drehen, die Hälfte?
Das war die erste Staffel, genau. Die erste Staffel hatte ja das Problem, dass ein Teil neu gedreht wurde und eigentlich so die von dem endgültigen Showrunner, dessen künstlerische Vision war nur der Anfang und das Ende von der Staffel und dazwischen war das so Case of the Week, anwaltsmäßig auch so ein bisschen. Episodisch ist die gar nicht mehr jetzt, die zweite Staffel. Die ist so komplett eine epische Geschichte durcherzählt und von Anfang an geht's richtig knallhart zur Sache mit Action und die Fallhöhe ist sehr hoch. Also man sollte sich nicht an Figuren gewöhnen. Es ist sehr, sehr gut, die zweite Staffel. Ohne zu viel zu spoilern.
Ich bleibe weiterhin skeptisch.
Ja, ich weiß, du mochtest aber schon die Netflix-Serie.
Ja, darüber haben wir auch letztes Jahr an dieser Stelle schon gesprochen, als die erste Daredevil-Staffel rauskam.
Nächstes Jahr werde ich hier sitzen und sagen, Daredevil Staffel 3.
Ja, also ich glaube, ich warte noch ein bisschen ab. Aber ja, ich habe schon von dir den Enthusiasmus mitbekommen. Jetzt ja auch ist das Embargo gefallen. Mhm. Die Kritiken sehen bisher ziemlich gut aus. Also ja. So ist das. Ich akzeptiere es, dass Menschen wieder Daredevil mögen.
Also, es ist ja auch nicht so vom Pacing her wie diese Netflix-Serien früher. Das war schon.
Die hatten ja auch kein Pacing.
Die hatten 13 Folgen, 13 Stunden, die waren schon echt zäh teilweise. Ich hatte auch vor ein paar Jahren mal einen Rewatch gemacht und dachte, wow, das war richtig anstrengend, Netflix-Serien früher zu gucken.
So, hast du noch ein Top-Highlight?
Ich habe sonst noch so ein paar gute Staffelneuheiten, die mir sehr, sehr gefallen haben. Einmal zum Beispiel Monarch Legacy of Monsters, da kam ja zur zweite Staffel bei Apple TV.
Ist das weniger langweilig als die erste Staffel, die ich wirklich sehr, sehr zäh fand?
Es ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich finde, sie geht mehr in so eine komplett eigene Richtung jetzt, ohne zu sehr sich an Godzilla anzubiedern. Das fand ich, hatte die erste Staffel stark gemacht. Das macht die zweite Staffel zum Glück erst in der zweiten Hälfte, aber am Anfang ist sie recht eigenständig. Sie hat so ein zentrales Kaiju-Mysterium und wo sie sich so ein bisschen dran langhangelt, aber halt diese Figur, diese Charakterkonstellation, diese Familiengeschichte im Zentrum finde ich sehr, sehr interessant und spannend in der Serie. Viel besser als die menschlichen Geschichten in den Monsterverse-Filmen, weil sie hier halt auch so schön mit so einem Sci-Fi-Aspekt halt so kompliziert wird. Halt, du hast dann irgendwie die Großmutter, die jahrzehntelang irgendwie nicht gealtert ist, weil sie halt in dieser Zwischenwelt war. Für sie sind halt nur ein paar Monate oder ein paar Wochen vergangen und jetzt ist sie halt in der Gegenwart und muss mit ihrem erwachsenen Sohn und ihren Enkelkindern plötzlich zusammenarbeiten, sich an so ein komplett neues Umfeld gewöhnen und ja, ist schon sehr emotional teilweise auch.
Monarch Legacy of Monsters bei Apple TV Plus, noch was?
Paradise, Staffel 2. Die fand ich auch sehr gut. Geht nochmal in so eine ganz andere Richtung als die erste Staffel. Erste Staffel war ja schon sehr fokussiert auf dieses Murder-Mystery im Endzeitbunker. Nur in einem schönen Endzeitbunker, nicht wie in einem rustikalen Endzeitbunker wie Silo zum Beispiel. Und die zweite Staffel geht halt jetzt mehr so an die Oberfläche und erforscht halt mehr so einzelne emotionale Geschichten irgendwie in dieser Postapokalypse. Hat mich da so ein bisschen teilweise an Station 11 halt durch erinnert. Und ich kann das Finale kaum abwarten. Ich habe es immer noch nicht gesehen.
Das streamt in Deutschland bei Disney Plus.
Genau.
Wir haben genau vor einem Jahr über die erste Staffel gesprochen. Und ich habe auch das Gefühl, Paradise hier in der Redaktion, großer Liebling der Sci-Fi-Fraktion. Also wenn ihr das noch gar nicht geschaut habt, dann schaut Paradise Staffel 1 und die laufende Staffel 2.
Wurde auch schon um eine dritte Staffel verlängert und ich glaube, der Masterplan sind 3 Staffeln von der Serie, deswegen hoffe ich, dass sie auch einfach abgeschlossen ist nach 3 Staffeln. Wollen wir noch über The Comeback sprechen?
Ja!
Das ist doch auch dein Highlight bestimmt.
Ja. Ja, The Comeback,
eine HBO Max-Serie.
Von HBO Max, aber jetzt haben wir ja ordentlich Puffer dazwischen gelassen. Startet am 23.03. bei Sky Wow und HBO Max in Deutschland? Oder nur bei Sky Wow?
Und HBO Max.
Und genau, diese alten Serien laufen immer parallel bei beiden.
Alte Serien.
Naja, halt so Legacy-Serien von HBO, anders als The Night of the Seven Kingdoms, was nur bei HBO Max ist. Genau. The Comeback ist eine Serie von Michael Patrick King mit Lisa Kudrow, stammt ursprünglich aus den 2000er Jahren, kommt alle 10 Jahre mit einer neuen Staffel wieder. Es geht um Valerie Cherish, eine Schauspielerin, die mit den sich verändernden Umständen in der Medien- und Film- und Fernsehbranche im Grunde konfrontiert wird. In der ersten Staffel ging es eher so um Reality-TV, in der zweiten Staffel aus den 2010ern ging es auch so um diesen Serienboom. Und in der dritten Staffel jetzt, wo ich 3,5 Folgen bisher gesehen habe, ist immer so eine halbe Stunde lang jede Folge, kriegt sie das Angebot, in einer Serie mitzuspielen, die teils von AI gescriptet ist.
Mhm.
Und
von L. Es gibt einen geheimen Drehbuchautor an dieser Serie, der heißt Al.
Ja. Ich habe ja noch nicht alles gesehen, aber was die Serie ausmacht, ist, dass halt Valerie Cherish irgendwie, also Lisa Kudrow kennen wir aus Friends, ist jemand, den man sofort ins Herz schließt, weil sie so eine ganz eigen, sie ist wie der weibliche Jeff Goldblum, denke ich mir manchmal, sie hat so eine ganz eigene, leicht exzentrische Art, die sie in allen ihren Rollen mitbringt. Und selbst wenn sie Dinge sagt, die komplett eigentlich verletzend sein müssen, weil sie sie falsch ausdrückt oder betont oder so, kann man ihr nicht böse sein, sondern man lacht eher, weil sie das macht. Das heißt, sie ist jetzt nicht einfach nur eine Nice-Core-Heldin, sag ich mal, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Parks and Recreation, die Figur von Amy Poehler oder so. Leslie Knope, genau, sondern sie hat halt auch ihre Ecken und Kanten und ist damit die perfekte Person, um einen durch so eine Art Hollywood-Satire zu leiten. Und manchmal schaut man auch ihren absoluten Tiefpunkten zu und manchmal auch ihren absoluten Höhepunkten. Und was mir jetzt in der neuen Staffel gefallen hat, ist, dass sie ja wirklich so wie aus dem Leben wieder gerissen ist. Ne? Also es beginnt ja post-Covid sozusagen, dass sie ja versucht, in einem Musical oder sowas in der Art mitzuspielen.
Während des Writer's Strike, weil sie ja nicht Schauspielern
genau,
darf.
Genau, der Streik, der Doppelstreik der Schauspielenden und AutorInnen ist am Laufen so. Das heißt, wenn man so ein bisschen mit der Branche sich befasst, ist das so, oh mein Gott, ich sehe jetzt was, was uns aber auch sehr beschäftigt hat hier in der Branche. Und dann sieht man eben, wie sie da irgendwie versucht, halt auch ihre Karriere voranzutreiben. Ne? Und ständig wandelt sich alles, auch natürlich mit problematischen Umständen.
Sie hat einen eigenen Podcast namens Cherish the Moment.
Natürlich.
Sie macht bei The Traitors mit, die tolle Reality-Show als schlechtester Traitor aller Zeiten.
Ja, sie kommt nicht sehr weit. Der Clip ist auch sehr schön, den man sieht. The Comeback, einfach eine sehr schöne, zeitgemäße Comedy mit einer umwerfenden Lisa Kudrow, wäre mein Fazit.
Ja, ist auch die letzte Staffel. Also auch nochmal ein schöner.
Bis sie wieder.
Ein schöner Victory Lab.
Kommt in 10 Jahren.
Falls es noch eine Industrie gibt überhaupt in 10
ja,
Jahren.
Ja, das ist die Frage. The Comeback ab 23.03. bei Sky Wow und HBO Max, Staffel 3. Aber schaut auf jeden Fall vorher auch die anderen Staffeln, wenn es euch möglich ist.
Ja.
So, noch ein Tipp?
Nee, ich lasse es jetzt mal so mit so einem Fazit. Netflix, ich habe jetzt gar nicht so viel Netflix dabei. Also es gab natürlich auch Bridgerton Staffel 4, die war auch ganz gut. Aber so bisher gab es halt nicht so wirklich viele Netflix-Highlight irgendwie in diesem Jahr. Also für mich waren halt die stärksten Netflix-Serien neue Staffeln. Also One Piece, Bridgerton Staffel 4, Lincoln Lawyer Staffel 4 oder 5 ist das schon? Nee, ich glaube Staffel 4 war das. Aber so keine herausragende neue Serie bisher. Die ich jetzt nicht höchstens durchschnittlich fand. Deswegen hoffe ich, dass da noch ein bisschen Netflix was nachlegt, weil die Konkurrenz, HBO Max, ist sehr stark vertreten bisher dieses Jahr. Deswegen mal gucken, was da noch kommt. Zugegeben, es gibt auch jetzt diese neue Thriller-Krimiserie, Harry Hole. Die ist sehr spannend, sehr schockierend, aber das ist halt überhaupt nicht mein Genre, deswegen ziele ich sie nicht damit. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus mit Wladimir, hast du, glaube ich, gesehen?
Ja, Wladimir, also ist für mich jetzt auch nicht so die Megaserie.
Das ist die beste neue Netflix-Serie.
Ja, würde ich schon sagen. Ich habe sonst keine, also ich hätte sonst noch ein Comedy-Special empfohlen. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich dieses Jahr neu bei Netflix gesehen habe. Und zwar Prodigal Daughter von Taylor Tomlinson. Ich habe hier schon mal in einem Podcast über Taylor Tomlinson geredet. Ganz tolles neues Comedy-Special. Schaut es euch an. Sehr, sehr lustig. Wladimir, Rachel Weisz-Serie. Leo Woodall spielt mit. Ist so ein bisschen, also so eine Miniserie kann man schnell weggucken. Wurde von der Community, glaube ich, nicht so doll bewertet bisher. Ich fand sie einfach sehr, ich weiß nicht, ich fand sie eigentlich einfach anders. So, sie ist ganz anders als die ganzen anderen Netflix-Serien, die man schaut. Auch wenn man sowas anschaut hier wie diese Tina Fey 4-Jahreszeiten-Serie, die ist von der Age Group, glaube ich, in einer ähnlichen Richtung spielt.
Also habe ich nicht gelesen, dass hier ist Fleabag für 50-Jährige, oder?
Ja, genau. Also es geht eben
oder
um
mit 50-Jährigen.
So eine gehobene amerikanische bourgeoise Familie an einem Campus in den USA. Und der Ehemann, der von John Slattery gespielt wird aus Mad Men, ganz tolles Cast insgesamt, der kommt halt in so eine MeToo-Bredouille ein bisschen rein. Und für die Rachel Weisz-Figur, die seine Ehefrau ist, ist das alles halt eher so das Ergebnis einer offenen Ehe. Also sie hat andere Moral- und Sexualvorstellungen als sozusagen die jüngere Generation, die eine ganz andere Diskussion über Consent zum Beispiel führt, als sie führen würde. Und gleichzeitig entwickelt sie so einen Crush für einen jüngeren Professor, der von Leo Woodall gespielt wird. Der glaubwürdigste Mann, den man für eine Professorenrolle von Ben Affleck engagieren könnte. Und sie spricht halt mit der Kamera oft. Ist eher so eine Fantasieserie, also im Sinne von viel am erotischen Potenzial wird auch fantasiert von dieser Figur. Und ich finde sie einfach sehr amüsant, spritzig und anders. Das wäre so mein Fazit zu Wladimir bei Netflix. Und man kann es halt sehr schnell wegschauen. Und Rachel Weisz könnte ich halt den ganzen Tag zuschauen, wie sie irgendwelche Dinge fantasiert. So ist das halt. Ja, aber sonst ist Netflix schon nicht bei meinen Top-Titeln vertreten.
Ja, bei mir auch nicht. Aber Seriengeschmäcker sind natürlich bekanntlich verschieden. Und deswegen haben wir jetzt auch nochmal auf die Moviepilot-Community die Bewertungen geschaut. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit den Bestbewerteten an. Ich habe sie nochmal rausgesucht jetzt. Und da haben wir als höchstbewertete neue Serie dieses Jahr, surprise, surprise, The Pitt, kommt auch bei der Community sehr gut an. Also nicht nur unser Hype ist real, sondern auch außerhalb dieses Podcast-Studios gibt es Hype.
Und ich habe mir nicht 50 Accounts angelegt, um sie zu bewerten, weil das darf man nicht beim Moviepilot.
Genau. Auf dem zweiten Platz haben wir Heated Rivalry mit einer 8,0. Hat viele Fans. Auf dem dritten Platz, es ist exakt meine Top 3, es ist weird. A Knight of the Seven Kingdoms mit einer 7,5. Danach, sehr überraschend, eine Netflix-Serie. Die Bleikinder mit einer 7,3. Das ist eine polnische True-Crime-Serie über eine Ärztin in den 1970er Jahren, die Bleivergiftung unter Kindern aus der Nähe eines Hüttenwerks irgendwie entdeckt und dann ihre Karriere aufs Spiel setzt, um diesen Skandal aufzudecken.
Klingt so ein bisschen wie die Serie, die du letztes Jahr erwähnt hattest, nämlich Toxic Town.
Genau, hat mich jetzt von der Beschreibung halt auch total an Toxic Town erwähnt, halt nur im sozialistischen Polen der 70er, ne?
Ja, aber so diese Art von Geschichten sind natürlich immer populär, genau. So die Aaron Brockovich-Style Aufdeckungsstories.
Die polnische Aaron Brockovich, nennen wir sie so. Genau, und dann habe ich noch eine Serie über 7, ist auch eine Netflix-Serie, His and Hers mit einer 7,1.
Da habe ich reingeschaut. muss aber sagen, dass ich diese Art von Thriller gerade über habe.
Genau. Das meinte ich vorhin mit mir. Ich bin einfach überdrüssig, diesen ein Mord passiert und dann hier.
Das hat
sind,
mich sehr stark auch an The Beast in Me erinnert, weil das habe ich geschaut, so mit Claire Danes und Matthew Rhys, wo ich einfach die Schauspieler viel mehr mag. Und deswegen mache ich alles mit Claire Danes mit. Ne? alles mit ihren verquollenen, tränenden Augen.
Das ist der moderne Whodunit-Thriller.
Ja, und die Chemie von Tessa Thompson und John Bernthal hat für mich überhaupt nicht funktioniert bei His and Hers, und deswegen habe ich abgebrochen. Aber ist ja bei jedem unterschiedlich.
Ich glaube vor allem, weshalb die Serie halt so einen Hype bekommen hat oder auch so gut bewertet ist, vor allem, weil sie ein sehr, sehr starkes Ende hat. Die hat ja nochmal so einen komplett Mega-Twist am Ende, der einem nochmal so völlig alles irgendwie durcheinander wirft. Der war ganz unterhaltsam, aber halt der Weg dahin hat mir auch halt nicht so viel Freude bereitet, wie wir können. Genau. Und dann schauen wir jetzt auch nochmal auf Gurken, Seriengurken. Gurken. Genau, es gab ja nicht nur ausschließlich gute Serien dieses Jahr.
Wir gehen aufs Feld und ernten Seriengurken.
Genau, aber wir gucken jetzt uns nicht das große Mittelfeld der Sechs-Punkte-Serien an, sondern halt alles so, was da drunter ist. Genau, und da habe ich einmal geschaut. Ich fange jetzt mal von ganz unten an. Was war die am schlechtesten bewertete Serie? Star Trek Starfleet Academy. Es tut mir in der Seele weh, dass ich diesen Titel an dieser Stelle nennen muss, mit einer 3,4. Ich würde sagen, es liegt nicht an der Serie, diese Bewertung.
Und was ist, wenn die Leute nur die erste Folge gesehen haben? Also ich kann das nachvollziehen, weil eine Fraktion von Franchise-Fans allgemein und Star Trek-Fans auch hat Probleme mit einer diverseren Besetzung und Storylines, sage ich mal. Aber
ich glaube, wir hatten ja auch beide einen Podcast über Serien.
Ja, wenn ich nur die erste Folge schauen würde, würde ich wahrscheinlich 4 Punkte geben.
Ja, okay.
Und jetzt habe ich noch die dritte geschaut, weil mir gesagt wurde, dass die Serie besser wird, auch in deinem Podcast.
Ja.
Und jetzt bin ich bei 4,5 Punkten.
Ey, sie wird besser. Ja. Vielleicht kommst du noch bei 5,5 an irgendwann.
Ich muss sagen, mein Fazit nach Starfleet Academy, was, glaube ich, schon im Titel verrät, worum es geht, nämlich um im Grunde eine Star Trek-Serie, die am College spielt, vereinfacht gesagt, ist, dass ich keine Teenager mag.
Das hatte ich auch im Podcast gesagt. Das, was mich richtig gestört hat, ist halt, dass die Serie sie. Also ich verstehe, dass es so eine Coming-of-Age-Geschichte ist, wo diese Figuren langsam erst so in diese Rollenbilder reinwachsen, die man aus Star Trek kennt. aber sie fangen halt so unglaublich nervig an, diese Figuren, dass du denen direkt irgendwie alles einprügeln willst.
Und ich finde halt auch Holly Hunter, die ja die Mentorin spielt, am Anfang sehr überdreht quirky. Muss ich sagen. Und eine Schauspielerin, die ich auch mag. So, ich habe nichts gegen sie. Ich mag sie im Gegenteil, aber das war dann einfach zu viel.
Aber das liegt an ihrer Spezies. Sie ist die gleiche Spezies hier wie Carol Kane.
Carol Kane ist aber cool.
Ja, sie ist im Prinzip die Carol Kane von dieser Serie.
Und die fand ich zum Beispiel nie übertrieben quirky, so muss ich sagen. Und die war auch immer in einem Maß in ihrer Serie, dass ich nicht dachte, oh, das ist jetzt zu viel von ihr. Während die Holly Hunter im Piloten ist halt schon sehr.
Sie ist sehr anstrengend, die Serie am Anfang, ja.
Aber es wird besser, sagst du. Gib nochmal, weil Starfleet Academy ja jetzt bei unserer Gurkenernte auftaucht. Gib nochmal deinen Pitch, warum man das unbedingt weiterschauen sollte.
Also unbedingt muss man sie jetzt nicht weiterschauen. Sie ist okay, sie ist sehr gut, ne? Also sie ist gut. Ich find's einfach schön, dass es halt nochmal so ein anderer Blick auf Star Trek ist, halt mit mehr Coming-of-Age-Elementen, so ein bisschen wie Star Trek Prodigy, diese Animationsserie. Und du halt so verschiedene Vibes hast in der Folge. Es ist nicht so komplett eigenständig, dass jede Folge eine Solo-Mission oder sowas, aber es ist schon geht schon in die Richtung. Und du hast halt lustigere Folgen, du hast ernstere Folgen, du hast eine Folge, wo plötzlich Charaktere sterben, dann hast du halt hier plötzlich so eine quirky Hochzeit und ist einfach ein schönes Potpourri und ich mag Helen Hunt tatsächlich. Und Paul Giamatti, der kommt, der hat so seinen großen Strahlemoment erst so Richtung Ende, aber der ist ein richtig cooler Bösewicht. Der erinnert mich so ein bisschen so an so eine Mischung aus Khan und Q. Das ist ein wilder Mix.
Auf den freue ich mich aber, weil der hat ja einen ganzen Podcast, wo er nur über Aliens redet.
Ja,
Der ist besessen, der Mann, Paul Giamatti.
Und ich weiß, du wolltest die Serie eigentlich gucken wegen Tatjana Maslany, deswegen müsstest du eigentlich nur die letzten zwei Folgen gucken.
Star Trek Starfleet Academy, streamt bei Paramount Plus. Sind da schon alle Folgen durch?
Ja.
Okay.
Und eine zweite Staffel kommt nächstes
ist
Jahr.
Ist keine Gurke, sagt Max Wiesner, Serienexperte von Movieplot. Was
sollst du jetzt noch mich doxen und meine Adresse sagen, wenn euch die Serie nicht gefällt? Max Wiesler könnt ihr dann euch beschweren.
Unter. Was ist denn von der Liste der schlechteren Community-Bewertung für dich auch eine Gurke?
Ich habe die tatsächlich alle nicht gesehen.
Ich habe nur Lord of the Flies geschaut, genau. Aber auch nur die erste Hälfte.
Scarpetta wurde noch irgendwie auch eine 4,5 irgendwie aktuell sehr schlecht bewertet. Diese Nicole Kidman ist Gerichtsmedizinerin-Serie, die scheint auch nicht gut anzukommen. Dann hatten wir noch eine schwedische Netflix-Thriller-Serie, Land der Sünde. Hätte ich mir sowieso nicht angeguckt. Von daher habe ich wahrscheinlich auch nichts verpasst, dass sie eine 5 im Durchschnitt bewertet ist und mit einer 5,2 Lord of the Flies. Die hatte ich auf der Merkliste, die hatte ich auf dem Tablet schon runtergeladen. Und jetzt habe ich sie wieder gelöscht und geschaut.
Ja, da habe ich auch mit Matthias in einem Podcast drüber gesprochen. Da wurde, glaube ich, ein ziemlich faires Urteil über die Serie. Nicht zu überschwänglich, aber auch nicht zu enttäuscht getroffen wird. Und die kann man auch schnell wegstreamen, ist bei Sky, wow.
Ja.
Ponys hatte ich eigentlich bisher nur Positives gehört, was mich auch überrascht,
auch
dass
6,
die Bewertungen so schlecht sind. Und Seven Dials habe ich nach 20 Minuten ausgemacht.
Oh, die habe ich tatsächlich geguckt. Es waren ja auch nur 3 Folgen oder
4
Folgen.
Das ist die Agatha Christie-Serie, ja. Anfang des Jahres.
Genau.
Bei Netflix.
Ja, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich tatsächlich komplett eine Serie Second Screen gemacht habe und die im Hintergrund habe laufen lassen. Hat mich nicht gecatcht.
Okay, ich bin da nicht
was
so...
Was schade ist, halt trotz Helena Bonham Carter und Martin Freeman. Ne?
Ja, ich fand es halt auch... Ich liebe Agatha Christie-Verfilmung, aber die, ich weiß nicht, ich kann kein Urteil treffen. Ich habe ja nicht meine ganze Folge gesehen, aber ich bin einfach sofort raus gewesen, auch wegen des Looks und allem. Nee.
So, und dann haben wir denn auch noch eigene persönliche Enttäuschungen, wir beide.
Ja.
Ja?
Entschuldigung.
Soll ich anfangen, bevor du über Ryan Murphy herziehst?
Ich habe ja noch 1,5 andere Enttäuschungen.
Okay.
Und eine ist auch bei Netflix.
Oh, da, die möchte ich jetzt zuerst hören.
Es geht um die Dinosaurier. Ich bin Dinosaurier-Fan.
Wann kommt mal der große Dino-Podcast eigentlich?
Also in meinem Kopf ist der ja 24/7 an, der Dino-Podcast. Also, weil es geht ja um Serien und es ist eine Serie, also ich schummele nicht, sonst eine vierteilige Mini-Dokumentar-Natur-Doku-Serie, narrated by Morgan Freeman im Original. Die heißt Die Dinosaurier, ist jetzt auch schon seit einiger Zeit Stand Aufnahme dieses Podcasts in den Charts. Also wird auch viel angeguckt, ich glaube 10, 20 Millionen Views weltweit, 20 Millionen mitproduziert von Steven Spielberg, aber wenn der irgendwo seinen Namen drauf tut, da heißt das nichts. Der produziert alles. Und ich fand es furchtbar, weil ich liebe Dinosaurier. Ich habe auch damals diese Im Reich der Giganten-Serie geschaut, die bei ProSieben in Ende der 90er lief, die einfach mindblowing war. So von den Effekten her hat man damals nicht im Fernsehen gesehen. Und die Dinosaurier ist einfach so total behäbiges Springen durch die Millionen Jahre der Dinosaurierentwicklung, bevor sie halt ausgelöscht wurden.
Also ein bisschen unfokussiert?
Oder? Ja, unfokussiert, aber auch so Angst, da, man ist eine spürbare Angst davor, zu nerdig zu werden. So, und ständig, die Inszenierung ist natürlich viel mit CGI gemacht, auch die Naturaufnahmen zum Teil sehr stark auf, hier ist noch ein epischer Moment, hier ist noch ein epischer Moment und hier springen wir von dem Dino zu dem Dino. Das heißt, man hat, also ich bei Naturdokus denke ich ja, oder ich mag die, wenn es so einen Fokus gibt auf, und jetzt versucht er irgendwie seine Nahrung zu fangen.
So einzelne persönliche Geschichten von einzelnen
Tieren.
Ja,
also ich brauche nicht den Reise der Pinguine-Vibe, sondern okay. Ich mag das so einfach mal wirklich so einen, weiß nicht, einen Leoparden-Dame zu verfolgen, wie sie die Nahrung zurück zu ihren Kindern bringt.
Oder irgendein Vogel beim lustigen Balztanz.
Genau, ne? Also ich brauche nicht die epischen Momente, sondern die kleinen Momente. Und die größte Enttäuschung an die Dinosaurier neben der Erzählung von Morgan Freeman, die ich halt wirklich nervig fand, weil er wirklich nur so eine Plattitüde nach der anderen raushaut, und das dafür kann er ja nicht, er schreibt das ja nicht, ist, dass es einfach ganz viele Naturaufnahmen gibt und nicht Dinosaurier. Das heißt, es wurde ordentlich gespart an den Dinosaurieraufnahmen. Also für mich Enttäuschung, die Dinosaurier bei Netflix. Was ist deine Enttäuschung?
Jetzt auch mal eine HBO Max-Serie, die scheiße ist, ne?
Ja, ich bin gespannt.
DTF,
ja,
St. Louis.
Ja, auch stehen.
Alter, was? Ich hatte hohe Hoffnung, eine Serie mit Jason Bateman, David Harbour und Linda Cardellini. Was kann schon schief gehen?
Und der Schöpfer, der hat Patriot gemacht, was ich mochte.
Mhm.
Bei Amazon.
Genau. Ursprünglich war das mal als True Crime Serie angedacht, damals noch unter dem Titel My Dentist Murder Trial, mit Jason Bateman, aber nicht David Harbour, sondern Pedro Pascal. Der ist dann irgendwann ausgestiegen, dann wurde das Ganze nochmal komplett überarbeitet und wir haben gesagt, nee, wir machen das nicht mehr True, das Crime, wir machen nur noch Crime. Und ist halt wieder so mittelständische Vorstadt Amerikaner, ein Mord passiert und vielleicht ist irgendjemand schuldig.
Und endlose wieder Rückblenden.
Das ist so langweilig.
Ich hasse diese Rückblenden-Serien. Haus des Geldes war die letzte Rückblenden-Serie, wo ich das akzeptiert habe. Und Elite.
Ja.
Und seitdem bin ich dagegen, dass sowas gemacht wird.
Ja, die springt ja komplett durch die Zeit immer. Du hast quasi in der Gegenwart, eine Hauptfigur ist tot und dann springen wir immer wieder in die Vergangenheit, immer aus anderen Sichtweisen nochmal. Und es ist einfach, es ist
mir zu viel. Ich dachte auch so, die Hauptfigur ist tot, da muss ich den Schauspieler ja jetzt nicht mehr sehen in der Serie. Und dann habe ich gemerkt, wie die Serie funktioniert und war enttäuscht.
Ja, ich habe 4 Folgen geguckt. Ich werde aber auch noch die letzten 3 gucken, weil ich kann das Max, so nicht stehen lassen.
Max, du brauchst eine Intervention.
Ja, mach mal.
Du hast das hier literally bei deiner Enttäuschung stehen und sagst dann, ich werde auch noch weitere 3 Stunden damit verbringen.
Vielleicht mache ich nebenbei noch anderes. Mache ich Sport nebenbei. Vielleicht bin ich dann so richtig aggro beim Sport. Schauen wir mal. Möchtest du noch eine Serie nennen?
Ja, ich habe noch eine Serie, da bin ich aber gar nicht so weit gekommen, weil ich nämlich Kontrolle über mein Leben habe, Max. Deswegen habe ich von The Beauty von Ryan Murphy.
Die habe ich komplett gesehen.
Ja, ich weiß. Die ist bei Disney Plus.
Ja.
Da habe ich nur.
Da ist er wirklich involviert bei der Serie.
Ja, das merkt man auch. Ich glaube, ich habe 2,5 Folgen geschaut und dann habe ich gesagt, es reicht.
Gab es da Isabella Rossellini schon?
Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe dann auch ich bin dann auch so geistig. Also ich finde es halt schwierig, da so definitiv drüber zu urteilen, weil ich dann halt geistig auch abschweife bei schlechten Serien und weil ich halt nicht nochmal 3 Stunden damit verbringe, obwohl ich weiß, dass es mir nicht gefällt. Anders als andere Personen hier im Raum. So, warum
Wer
hast
ist
du
denn
von
noch hier?
Ich habe ja deinen Seriencheck zu The Beauty gelesen. Fass doch nochmal zusammen, warum das die schlimmste Serie des Jahres ist. Und das wissen wir jetzt schon im März.
Es ist einfach so alles gegen die Wand geklatscht, was Ryan Murphy gemacht hat bisher. Und es bleibt wenig haften. Also es ist halt so, will so eine große epische Geschichte erzählen von diesem Schönheitsvirus, der sich sexuell überträgt und Menschen schön macht, bis sie dann irgendwie 2,5 Jahre später explodieren, was dann aber leider auch irgendwann komplett vergessen wird oder spielt keine Rolle mehr, weil es gibt dann Booster und deswegen, also so ein bisschen das Konzept ist nicht so ganz durchdacht irgendwie in der Serie. Aber ich fand sie unterhaltsam. Manches macht halt überhaupt keinen Sinn. Die meisten Männer spritzen sich The Beauty und werden dann zu hübschen 20-Jährigen, außer Vincent D'Onofrio. Der wird nämlich zu Ashton Kutcher. Und das ist kein Upgrade. Da würde ich mich beschweren, aber er hat es halt selber entwickelt, ne? Dass The Beauty funktioniert nicht. Ja, es gibt halt auch andere Charaktere. Also ich hatte mir ein bisschen mehr Substance gewünscht.
Also du meinst du
beides.
Wirklich Substance oder The Substance, den Film?
Ich habe mir Substance und mehr The Substance gewünscht. Am Ende gibt's so ein bisschen auch The Substance. Dann gibt's halt so eine Geschichte von so einer Teenagerin, die The Beauty nimmt und zu so einem grotesken Monster sich verwandelt, wie Demi Moore. Sieht sie dann auch ein bisschen aus. Also nicht wie Demi Moore, sondern wie Demi Moore am Ende von The Substance. Es ist schon, you have to see it to believe it. Crazy.
Ja,
man kann Spaß haben, auch mit schlechten, schrägen Serien.
Ja, ich hatte keinen Spaß. Ich war sehr schnell gelangweilt. Dafür, dass da so eine crazy Geschichte halt erzählt wird, war das
und
ja
so am
schon
Anfang,
sehr redundant-mäßig.
Am Anfang will sie halt so episch sein. Oh, wir sind jetzt in Venedig, wir sind in Rom, wir sind in Paris, wir sind in New York. Aber das sind auch nur so die ersten paar Folgen. Und danach sind wir immer nur in Räumen. So. Immer nur noch in New York. Das ist dann wirklich nicht mehr so ganz global das Problem.
Okay. Also,
Darf ich noch eine?
The Beauty, DTF St. Louis, die Dinosaurier. Was haben wir noch als Enttäuschung?
Marshalls, A Yellowstone Story bei Paramount Plus.
Nicht gut?
Nee, hat mir nicht so gefallen. Also es ist ja eine Fortsetzung von Yellowstone, beziehungsweise eine Fortsetzung für den Charakter Casey Dutton.
Die langweiligste Figur aus Yellowstone.
Die langweiligste Figur kriegt auch die langweiligste Serie. Nee, und das ist halt so eine richtige, man merkt halt, das ist so eine richtige Network-Serie. Ja, sie versucht so ein bisschen Yellowstone-Vibes reinzubekommen, auch so innerhalb der Folgen am Anfang und am Ende, so ein bisschen dieses Emotionale. Aber halt im Kern ist das so so ein richtiges SEAL-Team, ist halt auch der gleiche Showrunner. Also so eine Fall der Woche Action-Thriller und da wird so viel geballert und der Bodycount ist, also da sterben so viele Menschen wie in ganz Yellowstone pro Folge. Es ist nicht meins gewesen.
Also eher was für Fans von SWAT.
Ja,
zum Beispiel.
SWAT, genau.
Ja.
SWAT-SEAL-Team.
Weil so sieht die auch aus.
NCIS Montana können wir es auch nennen.
SWAT mit Pferden.
Genau.
Ja.
Ja.
Noch eine Enttäuschung?
Unfamiliar.
Okay. Ja, ich habe das wieder so eine Serie, also.
Du hast auch nur die Hälfte gesehen.
Ja, ich habe die Hälfte gesehen für meinen Check, weil das wurde uns gegeben von Netflix. Und das mochte ich mit Abstrichen. Ich bin aber auch so, halt, sage ich wahrscheinlich viel zu spät im Podcast, wenn ich das Konzept von der Serie verstehe und die Schwächen und so, dann verliere ich auch sehr schnell das Interesse. Was hat dir am Ende von Anfang mir dann nicht mehr gefallen oder hat es dir von Anfang an nicht gefallen?
Von Anfang an fand ich es zu trüge ein bisschen, nicht genug Spannung. Ich hätte eigentlich gerne mehr gesehen, so eine Case of the Week Serie vielleicht auch einfach mit den beiden, die dann pro Folge irgendwelche anderen Agenten bei sich in ihrem Safehouse aufnehmen.
Statt diese, nach 15 Jahren kommt wieder diese Person aus der Vergangenheit zu.
Ja, und jetzt laufen wir ständig durch und fahren durch Berlin und jagen uns, aber vielleicht auch doch nicht. Und, ja.
Ich mochte die Berlin-Aufnahmen. Weil es sah, also das wirkte wie, als hätte es jemand gemacht, der aus Berlin ist oder Berlin kennt, versus viele Sachen, die in Berlin spielen, wo man dann hat, oh ja, die Oberbaumbrücke. Vielen Dank, die habe ich ja noch nie gesehen.
Und etwas, was mich mittlerweile halt so richtig nervt bei vielen Streaming-Serien, einfach mal Mut zu einem Ende. Also mach doch einfach mal nicht eine Staffel, die komplett offen endet.
Endet und, die offen?
Ja.
Oh.
Nochmal so ein Cliffhanger und es geht nochmal in eine neue Richtung. Und,
ja.
Ich will einfach einen Abschluss, genau.
Zitat Max Wieser, ich will einfach einen Abschluss. Hast du noch eine Enttäuschung?
Eine noch, dann kommen wir noch zu Geheimtipps und Überraschungen. Oder Bruch Staffel 2, ich mochte die erste Staffel sehr gerne, die ist von der ARD Mediathek. Die erste Staffel hatte so ein bisschen so Dark Vibes, so diese fängt an wie so ein düsterer deutscher Thriller und wird dann aber halt noch so, hat so ein Genre-Twist dann und das finde ich hat ein sehr cooles, war ein sehr spannender Blick mal auf so Vampir-Mythos, aber so ganz anders. Und die zweite Staffel geht dann wieder in eine ganz andere Richtung, spielt auch nicht mehr im Oderbruch und das hat mich schon gestört, warum scheißt die Serie Oderbruch, aber sie spielt in Spanien die grün-weiße Zeit. Ja.
Okay, gut.
Zu viel Action, ja.
Ich habe einen Geheimtipp mitgebracht.
Gut.
Also ich hätte auch Vladimir genannt, aber die hatten wir ja schon. Und zwar bei Netflix überraschenderweise eine animierte Serie für Erwachsene, würde ich mal sagen. Oh. Wenn ihr BoJack Horseman mögt, aber nicht ständig in Existenzkrisen gestürzt werden wollt oder wenn ihr halt so eine Gagmaschine wie Family Guy mögt, dann kann ich euch Striplaw bei Netflix empfehlen. Das ist eine sehr, sehr unterhaltsame animierte Serie in so einem Crime-Comedy-Bereich und es ist wirklich ein Gag-Feuerwerk. Also da lohnt es sich auch wirklich aufzupassen, so. Weil im Hintergrund sieht man ständig irgendwelche visuellen Gags, die Serie steckt voller Dialog-Gags und macht einfach Spaß. So, das habe ich lange nicht mehr bei Netflix gesehen. Ich habe so das Gefühl, so im Comedy-Bereich hat Netflix stark abgebaut in den letzten Jahren, weil sie weniger experimentierfreudig sind. Und Striplaw ist so als animierte Comedy wirklich schön, vor allem weil es halt nicht wieder um Existenzkrisen und dies ist eine wichtige animierte Serie, die auch Emmys gewinnen kann, geht, sondern es geht einfach nur darum, Spaß zu haben. Das hat mir gefallen. Was ist dein Geheimtipp?
Mein Geheimtipp ist eine Anime-Serie, meine Anime-Entdeckung des Frühjahrs bei Crunchyroll. Sie heißt, oh Gott, das wird schwierig auszusprechen, Journal with Witch. Mit Hexe.
Journal mit Hexe.
Ja, genau. Journal with Witch. Oh Gott. Worum geht's?
Musst du dreimal hintereinander sagen.
Nein.
Doch.
Es geht um Makio, eine introvertierte Schriftstellerin mit Sozialphobie und die nimmt ihre Teenager-Nichte Asa bei sich auf, als deren Eltern ums Leben kommen. Und da Makio Asas Mutter, also ihre Schwester, gehasst hat und keinen Kontakt zur Familie hatte, kennt sie ihre Nichte kaum. Und die Serie ist dann doch so ein sehr unaufgeregter, ruhiger Blick auf den Alltag dieser zwei Frauen, die irgendwie zusammenleben müssen und ihre Trauer verarbeiten auf verschiedene Weise und sich gegenseitig voranbringen. Also ich fand die total berührend, die Serie. Die Figuren waren toll und so diese Themen von Trauerverarbeitung, aber auch so Mental Health, das ist so schön eingearbeitet in die Serie. Und von mir ist es auf jeden Fall eine große Empfehlung, weil es so ein ruhiges Charakterdrama, aber als Anime ist. So, es gibt ja immer diese Bezeichnung Slice of Life, das passt aber hier halt eigentlich auch so ein bisschen dazu, zu dieser Serie. Also erwartet keinen epischen Plot oder einen Plot und Action, sondern einfach nur so mit diesen zwei Figuren leben, ist schön.
Sag nochmal den Titel.
Journal with Witch.
Bei Crunchyroll.
Bei Crunchyroll.
Nochmal?
Journal with Witch.
Und nochmal.
Journal with Witch.
Danke, Max. Hast du noch einen Geheimtipp?
Keine Geheimtipps. Ich hätte jetzt nur noch so ein paar Überraschungen, also Serien, von denen ich nicht so viel erwartet habe, die mich aber positiv überrascht haben. Sowas soll es ja auch geben. Da hätte ich zum Beispiel dabei The Burbs, meine teuflischen Nachbarn. Die gibt es bei Sky zu streamen. Die basiert auf dieser gleichnamigen Tom Hanks Horrorkomödie. Hier jetzt mit Kiki Palmer und Jack Whitehall in den Hauptrollen. Und mich als Desperate Housewives-Fan hat die Serie total abgeholt, spielt nämlich auch in der gleichen Kulisse der Wisteria Lane. Es gibt einen Desperate Housewives da, der auch mitspielt und hatte Vibes von Desperate Housewives. Ich fand's schön. Ist halt wieder dieses mittelständische weiße Amerikaner in der Vorstadt. Ein Mord passiert. Oh, was gibt's für Geheimnisse? Aber es war doch sehr unterhaltsam in dieser Richtung. Von daher hat die mich auch mal positiv überrascht. Dann habe ich noch das Anti-The Pit. Wenn euch The Pit zu brutal ist, schaut einfach Scrubs.
Oh,
es gab ja,
ja
das Scrubs Revival. Bei Disney Plus läuft das gerade. Das ist so eine schöne wholesome Comedy. Also ich mag sowieso einfach alle Serien, die Bill Lawrence irgendwie anfasst.
Shrinking,
Ted Lasso oder auch Rooster.
Rooster, da bin ich nicht weit gekommen. Wird das noch besser?
Wird das doch gut?
Bei HBO Max?
Ja, wird das, finde ich. Also generell, das war auch bei Shrinking der Fall. Am Anfang ist mir immer zu viel Plot bei seinen Serien, bis die Serie so langsam sich findet. Ich glaube, so arbeitet er auch halt mit den Ensembles, die so ihre Figuren erst selbst so richtig erarbeiten müssen. Und sie geht dann mehr in diese Richtung wholesome Professoren-Comedy.
Ja,
was Shrinking war, die Therapeuten-Comedy.
Ist, glaube ich, dass Vladimir von HBO Max
ja.
weniger aufreizend, würde ich mal
Steve
sagen.
Mit Steve Carell, der in jedes erdenkliche Fettnäpfchen tritt,
genau.
Und das eine Lehrkraft heutzutage treten könnte.
Ja.
Weil er ständig stolpert und auch mal irgendwie aus Versehen gegen eine Studentin stolpert und ihre Brüste aus Versehen in der Hand hat plötzlich. Und alle 10 Minuten ist er dann plötzlich, wird er irgendwie zum Gespräch gebeten von der HR. Das ist interessant und witzig.
Wir haben ja schon ein eigenes Subgenre. Wir haben After the Hand, den Luca Guadagnino-Film, der sich damit beschäftigt hat. Wir haben Vladimir bei Netflix und Rooster bei HBO Max, die Campus Morality Tales aus den USA, wenn man so will.
Stimmt, ja. Hast du noch Überraschungen? Hat dich irgendwas überrascht?
Nein, ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Serie, die ich ja schon erwähnt habe, wo ich will, dass sie nach Deutschland kommt. Also wenn du noch eine Überraschung hast, dann gib her.
The Medicine, aber dazu könnt ihr auch einen Podcast von letzter Woche einfach hören.
Gut, die keine Yellowstone-Serie ist.
Genau,
gut.
Aber sich vielleicht so anfühlt.
Und bei Paramount Plus streamt.
Genau.
Ich möchte, weil ich glaube, im letzten Podcast hatten wir darüber gesprochen, dass The Pit noch nicht in Deutschland kommt.
Ja, genau.
Deswegen richte ich hier wieder meine Bitten an die amerikanischen und internationalen Lizenzgötter, dass ihr The Fall and Rise of Reggie Dinkins.
Doch, die läuft doch schon.
Die ist nicht bei.
Bei Sky kommt die, ja.
Jetzt schon?
Ende März, ja.
Ende März, deswegen, jetzt habe ich sie nämlich noch nicht gefunden.
Ja, ich schaue gleich nochmal nach, aber ich meine Ende März, ja. Aber du kannst noch mal sagen, warum sie gut ist, ja?
Also ich
28.
bin
März.
28. Ja. März, ja, ich dachte schon, habe ich irgendwie nicht richtig gesucht. Aber ja, sie ist noch nicht da. The Fall and Rise of Reggie Dinkins stammt von unter anderem Robert Carlock, der 30 Rock mitgemacht hat mit Tina Fey. Der Hauptdarsteller ist, ich verwechsel immer seinen echten Namen mit seinem Rollennamen aus 30 Rock. Tracy Jordan oder Tracy Morgan? Eins von beiden ist sein richtiger Name.
Ich glaube, Morgan ist der echte Name.
Ja. Und Daniel Radcliffe, vor allem aus Harry Potter. Die beiden sind in einer Serie zusammen. Es ist eine Comedy, die auch schon ziemlich gute Kritiken bekommen hat. Und ich liebe 30 Rock und das Gag-Feuerwerk aus 30 Rock. Und es gibt schon so viele Vergleiche. zu 30 Rock. Deswegen freue ich mich sehr, dass, wie du sagst, The Fall and Rise of Reggie Dinkins nach Deutschland kommt Ende März zu Sky Wow.
Ja. Danny Radcliffe als ehemaliger Marvel-Regisseur.
Also die klingt einfach toll.
Ja, ich hätte auch noch eine Serie, eine Bitte an ProSieben. Ich glaube, die hatten nämlich die Lizenzrechte für Ted, die erste Staffel. Bringt doch mal bitte die zweite Staffel nach Deutschland. Die lief in den USA schon bei Peacock und sie ist ganz fantastisch.
Peacock ist irgendwie so die Hölle, oder? Was die Lizenzen angeht. Manche Sachen kommen, manche nicht.
Aber nicht die Hölle an Serien.
Nee. Ja. Ted Staffel 2 habe ich auch schon viel Gutes gehört, auch dass jede Folge 20 Millionen kostet.
Dieser Bär, also da hätte ich gesagt, mach doch mal mehr KI. Wenn KI eine gute Sache machen könnte, dann einfach, dass es mehr Staffeln von Ted gibt, die günstig produziert werden können.
Mach doch mal mehr KI, Max Wieseler.
Ist nicht so, dass KI nicht vorkommt in der Staffel, weil Bill Clinton mit KI.
Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass Seth MacFarlane Bill Clinton spielt. Gut, da habt ihr jetzt einige Tipps, würde ich sagen. Hast du noch irgendwas, was du erwähnen möchtest?
Nee, ich weiß nur, Andrea hat so geschwärmt, dass The Night Agent Staffel 3 so gut sein soll. Deswegen wollte ich es einfach mal mitgebracht haben. Ich guck's auch nicht, aber Andrea schwört auf Night Agent Staffel 3. Deswegen dachte ich bring's mal mit.
Dann haben wir zumindest noch einen Netflix-Tipp am Ende. Ihr da draußen, liebe HörerInnen, habt jetzt ganz viele Tipps und vielleicht auch Warnungen mitbekommen. Schaut nicht The Beauty oder schaut The Beauty.
Traut ihr euch?
Traut ihr euch? Das ist die The Beauty Challenge von Streamgestöber. Ich möchte gern eure Reaktionsvideos sehen. Ihr habt viele Tipps von uns bekommen. Falls ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört, dann abonniert ihn doch und teilt ihn mit euren Freundinnen. Schreibt uns gerne Kommentare, zum Beispiel bei Spotify könnt ihr das direkt machen oder schreibt eine Mail an podcast@movieplot.de.
Nur liebe Mails.
Nur liebe Mails, wenn ihr Tipps habt oder einfach Lob, das hören wir auch gerne. Oder auch Kritik, das hören wir auch, solange sie konstruktiv ist einigermaßen. Aber da freuen wir uns natürlich auch drüber, weil wir auch diesen Podcast für euch immer besser machen wollen. Max, vielen Dank, dass du The Beauty bis zu Ende geschaut hast.
Ich freue mich jetzt auf das nächste Quartal.
Und dass du so viele Serien mitgebracht hast für diesen Podcast. Liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.